Ja, sehr geehrter Holger Pförtner, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank erstmal für die Einladung, hier vor dem Politischen Forum Ruhr zu sprechen. Und ich freue mich sehr, dass ich gerade heute zu Ihnen sprechen darf, heute, dem 17. Juni, dem Jahrestag des Volksaufstandes 1953 in der DDR. Und ich möchte dem Ruhr Forum meinen ausdrücklichen Dank sagen, dass Sie jetzt schon mit einer sehr langjährigen Veranstaltungsreihe zum 17. Juni diesen Tag lebendig halten. Denn dieser Tag ist ein Tag, der uns erinnert, dass Freiheit und Einheit nicht selbstverständlich sind. Wir wollen freie Menschen sein, das war der Ruf, den die streikenden Arbeiter in Ost-Berlin und an vielen anderen Orten der DDR anstimmten. Es war ein Volksaufstand, der nur durch die Gewalt der Panzer niedergeschlagen werden konnte. Heute, am 17. Juni, sind meine Gedanken bei den Akteuren des Aufstandes. Ich denke heute besonders an Heinz Grünhagen, den ich als Journalist vor 11 Jahren persönlich kennenlernen konnte. Viel zu lange hat seine Geschichte kaum jemanden interessiert. Vor 2 Jahren ist er im Alter von 79 Jahren gestorben. Damals, im Juni 1953, war Heinz Grünhagen 20 Jahre jung. Er war einer jener Menschen, die man als Helden des Volksaufstandes bezeichnen kann. 1953 ist Heinz Grünhagen Bauarbeiter in Strausberg bei Berlin. Fleißig und bei den Kollegen beliebt, hat er es mit seinen 20 Jahren bereits zum Vorarbeiter geschafft. Er ist verheiratet, seine Frau erwartet das erste Kind. Am Abend des 16. Juni hört er im Westberliner Radiosender RIAS, dass Berliner Bauarbeiter zum Sitz der DDR-Regierung ziehen. Dort verlangen sie die Rücknahme der staatlichen Normerhöhung und fordern freie Wahlen. Heinz Grünhagen ist begeistert von der Aktion. Am nächsten Morgen versammelt er seine Kollegen auf der Baustelle und organisiert einen Streik. Sie fahren zu den anderen Baustellen, versuchen weitere Unterstützer zu gewinnen. Derweil rollen sowjetische Panzer in Berlin über die Straßen. Als die Bauarbeiter aus dem Vorort Strausberg in das Zentrum von Ost-Berlin fahren wollen, scheitern sie an den Straßensperren. Sie kehren um und gehen nach Hause. Doch der 17. Juni ist damit nicht zu Ende. Für Heinz Grünhagen wird er für den Rest seines Lebens eine Last, die er tragen muss. Noch in der Nacht wird er verhaftet, tagelang verhört. Unter Druck in Todesangst gesteht er, dass er von westlichen Geheimdiensten den Auftrag zur Streikunterstützung erhalten habe. Ein junger Mann wird gebrochen. In einem Schauprozess wird er zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Und in der Haft wird er isoliert. Er muss im Steinbruch arbeiten. 3,5 Jahre verbüßt er. Dann kommt er frei. Seine Tochter ist da schon 3 Jahre alt. Er sieht sie zum ersten Mal. Sie rennt weg vor dem Vater. Das vergisst er nie. Er und seine Familie bleiben mit ihrem Schicksal allein. Heinz Grünhagen arbeitet weiter auf dem Bau, aber jede Art von Aufstieg ist ihm verwehrt. Die Stasi umkreist ihn stetig. Einmal Feind, immer Feind. Der 17. Juni 1953 wirft einen langen Schatten für die Menschen in der DDR. Menschen wie Heinz Grünhagen gelten offiziell als Verräter. Ich erinnere mich, ich war 12 Jahre alt, ein Kind der DDR. Da hat man uns im Schulunterricht beigebracht, dass der Aufstand des 17. Juni ein faschistischer Putsch war. Das sozialistische Deutschland sollte in einer schwachen Stunde zum Umsturz gebracht werden, agitierten die Lehrer. Meine Eltern, ohne ein umfassendes Bild von den Umständen des Aufstandes, hatten der Propaganda wenig entgegenzusetzen. Sie sagten, wer weiß, irgendwas kann schon dran sein, wenn es heißt, es waren faschistische Umtriebe im Spiel. Unterm Strich zählte für meine Eltern, dass es Unruhen gab und nichts scheuten sie mehr als das. Nie wieder Krieg. Für ihre drei Kinder entwickelten sie daraus den Rat, haltet euch bloß raus aus der Politik, das bringt nur Ärger. Und am Ende rollen wieder die Panzer der Sowjets. Das Trauma des 17. Juni prägte die Menschen in der DDR jahrzehntelang. Fast 30 Jahre habe ich in der DDR gelebt, habe das Trauma des 17. Juni gespürt, ohne genau zu wissen, was es für mein Verhalten bedeutete. Der Alltag in der Diktatur, er hatte seine ganz eigenen Regeln. Ich möchte Ihnen erzählen vom Leben in der Diktatur, vom Alltag. Ich möchte Ihnen berichten, was ich konkret, auch ganz persönlich erlebt habe. Es war ein Leben zwischen Anpassung und Widerspruch. Selbstbestimmt leben, die vorgezeichneten Bahnen des Staates einfach verlassen, das war eben nicht so einfach in der DDR. Und meine Altersgruppe, die 1953 Geborenen, wir wollten in gewisser Weise sogar mitmachen in der sozialistischen Gesellschaft. Das Versprechen einer gerechten Gesellschaft, die Parolen vom besseren Deutschland, sie hatten eine Wirkung auf unsere Generation. Eine Generation, die in die DDR hineingeboren wurde und abgeschottet aufwuchs. Es war ein Leben in Unfreiheit und wir waren auch in unseren Vorstellungen von Gesellschaft beschränkt. Es war ein Leben hinter der Mauer, das uns nicht nur im Handeln, sondern auch im Denken beschränkte. Es war nicht einfach, in der DDR einen Weg zu finden zwischen den staatlichen Vorgaben und selbstbestimmten Leben. Es war ein Wechselspiel zwischen Anpassung und Widerspruch. Oft beides in einem. Was mich beim Blick in die Vergangenheit immer wieder beschäftigt, auch heute noch, wie kann man sich, wie darf man sich, wie soll man sich verhalten in der Diktatur? Gibt es einen moralischen Maßstab für das Verhalten? Und warum hat die Diktatur in der DDR 40 Jahre lang funktioniert? Warum haben sich so viele angepasst? Was hieß es ganz konkret für die Menschen, die hinter der Mauer im realen Sozialismus gelebt haben? Mitmachen oder verweigern? Anpassen oder widersprechen? Das sind die Fragen, vor denen viele von uns, auch ich, jeden Tag neu standen. Ich erinnere mich an den November 1976. Ich war Student der Wirtschaftswissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Im Seminar Wissenschaftlicher Kommunismus übte ich Kritik an der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann, die kurz zuvor erfolgt war. Wolf Biermann, dessen kritische Texte dem Staat nicht passten. Als ich meine Meinung im Seminar ganz offen sagte, ahnte ich nicht, dass der Seminarleiter an der Uni ein inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit war. Er erstattete Bericht über das, was ich sagte. Die Folge: gegen mich begann ein Kesseltreiben, betrieben von SED-Funktionären und Staatssicherheit. Die Universitätsleitung beschloss, mich aufgrund meiner Meinungsäußerung wegen gröblicher Verletzung der Studiendisziplin zu exmatrikulieren. Damit dieser Akt demokratisch legitimiert erschien, wurde eine Abstimmung in der Seminargruppe unter uns Studenten anberaumt. Zwei Abende vor der Abstimmung saß ich mit meinen Freunden aus dem Seminar in einer Kneipe. Wir tranken Bier und diskutierten. Sie klopften mir auf die Schulter und sagten, Roland, das wird schon. Roland, wir stehen zu dir. Am übernächsten Tag, keine 40 Stunden später, dann die Abstimmung. Das Ergebnis 13-1. gegen mich. Das Ende meines Studiums war besiegelt. Nach der Abstimmung kamen meine Kommilitonen einzeln zu mir. Du musst verstehen, Roland, meine Frau bekommt gerade das zweite Kind. Ich kann nichts riskieren, sagte einer. Es tut mir leid, aber mein Vater ist in herausgehobener Position. Ich kann ihn doch nicht gefährden, sagte ein anderer. Erklärungen, Ausflüchte, Entschuldigung. Ich habe sie alle verstanden. Denn ich wusste Bescheid. Ich wusste Bescheid, wie schwierig es ist, einen Weg zu finden zwischen Anpassung und Widerspruch. Auch ich hatte mich jahrelang in vielen Situationen angepasst an die Vorgaben des SED-Staates. Und es ist gut, sich zu erinnern an die konkreten Geschichten, sich bewusst zu machen, welche Rolle das eigene Verhalten für andere im Gesamtsystem gespielt hat. Mein Freund, der Schriftsteller Jürgen Fuchs, hat dafür einen Begriff geprägt, das Bekenntnis zur Biografie. Mit Hilfe der konkreten Erinnerung an die Dinge, die ich erlebt habe, konnte ich meine Rolle im System besser erkennen. Und für mich ist es wichtig, sie deutlich zu benennen. Auch ich war eine Zeit lang ein Rädchen, das ich drehte im Mechanismus der Diktatur. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Die Lehrer begrüßten uns zum Unterricht mit der Losung: Für Frieden und Sozialismus, seid bereit. Immer bereit, so antworteten wir im Chor der Thielmann-Pioniere und legten unsere Hand zum Gruß auf den Kopf. Was dieser Schwur bedeutete, das habe ich damals als Kind nicht begriffen. Ich erinnere mich, wie ich in der 8. Klasse am 1. Mai 1968 im Blauhemd der staatlichen Jugendorganisation der Freien Deutschen Jugend im Block meiner Schule, der Adolf-Reichwein-Oberschule in Jena, an der Ehrentribüne der Partei vorbeimarschierte. Wir alberten herum und mehr so aus Spaß brüllten wir: Ruft uns die Partei, wir sind dabei. Ich machte mir keine Gedanken über das Für und Wider. Ich war dabei. Die SED-Funktionäre nahmen unser Bekenntnis dankbar entgegen. Ich lief mit an diesem 1. Mai. In diesem Moment war ich Mitläufer. Ich erinnere mich an meinen Wehrdienst nach dem Abitur 1972. Ich diene der Deutschen Demokratischen Republik, schallte der Text des Fahneneides über den Kasernenplatz, auch aus meinem Munde. 1,5 Jahre lang leistete ich meinen Grundwehrdienst bei der kasernierten Bereitschaftspolizei in Rudelstadt ab. Die Bereitschaftspolizei war eine ganz besondere Waffengattung in der DDR. Ich machte das nicht freiwillig, der Grundwehrdienst war ja immerhin Pflicht, aber ich war dabei. Ich war dabei bei den bewaffneten Truppen, die zur Abschreckung der eigenen Bevölkerung dienten, auch wenn ich mir dabei dachte: Probst du hier den Einsatz gegen dich selbst? Ich kam dennoch nicht auf den Gedanken, den Waffendienst zu verweigern. Ich wollte schließlich studieren, Wirtschaftswissenschaften. Ich wollte meinen Weg gehen, beruflich vorwärts kommen, so wie es meine Eltern auch für mich wünschten. Ich erinnere mich an mein Studium an der Friedrich-Schiller-Universität, dort, wo auch mein Freund Siegfried Reibrich an der Sektion Philosophie eingeschrieben war. Wegen seiner Kritik an der SED wurde er aus dem Studium geworfen. Ich solidarisierte mich mit ihm, ganz persönlich, von Mensch zu Mensch, aber einen öffentlichen Protest bekundete ich nicht. Ich hatte Angst, der Nächste zu sein, der Nächste, der aus dem Studium fliegt. Geholfen hat mir das öffentliche Schweigen nicht. Schon ein halbes Jahr später wurde ich, wie vorhin erwähnt, wegen meiner Kritik an der Ausführung des Liedermachers Wolf Biermann selber von der Uni geworfen. Und selbst in dieser Auseinandersetzung um meinen Rauswurf versuchte ich mich anzupassen, um meinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. In meiner vom Parteisekretär der SED abgeforderten Stellungnahme wandte ich mich zwar nach wie vor gegen die Ausbürgerung Biermanns und forderte Meinungsfreiheit ein, aber im Text wimmelte es nur so an Bekenntnissen zum Sozialismus. Das war die pure Anpassung trotz Widerspruch. Wenn ich an den 17. Juni, den Jahrestag des Volksaufstandes von 1953 in der DDR denke, dann erinnere ich mich mit Schrecken daran, wie lange die DDR-Propaganda mit dem Schlagwort vom faschistischen Putsch bei mir nachwirkte. Denn nach dem Volksaufstand 1953 waren es nur ganz wenige, die die Kraft und den Mut hatten, sich offen in Opposition zu stellen und sich auf dieses Datum zu berufen. Der 17. Juni war ein Tabuthema in der DDR. Das zeigte Wirkung eine lange Zeit. 1983, gerade in dem Westen ausgebürgert, war ich am 17. Juni Gast in der Bundestagsfraktion der Grünen in Bonn. Unter dem Beifall von Otto Schily, Joschka Fischer, Petra Kelly sprach ich davon, dass der 17. Juni 1953 in der DDR zwei Gesichter hatte. Er sei schon ein demokratischer Volksaufstand, aber noch ein faschistischer Putsch gewesen. Heute bedauere ich diese Worte vom faschistischen Putsch zutiefst, denn sie waren pure SED-Propaganda, die auch auf mich gewirkt hatte. So hart es klingen mag, wenn ich mir mein Leben in den einzelnen Etappen, wie ich sie gerade geschildert habe, genau anschaue, so muss ich eingestehen, auch ich habe zeitweise mit meinem Verhalten politische Verfolgung und Repression indirekt begünstigt. Das Mitlaufen im System, die Kompromisse, sie haben das System insgesamt gestützt. Station eines typischen DDR-Kindes in den vorgeschriebenen Bahnen, könnte man sagen. Ich wollte dabei sein, nicht ausgegrenzt sein. Ich wollte einfach ein glückliches Leben führen in Schule und Familie. Und so nahm ich auch Rücksicht auf die Menschen, die mir lieb waren im Leben. Zum Beispiel auf meinen Vater. Im volkseigenen Betrieb Carl Zeiss Jena hat er als Ingenieur an der Entwicklung der Weltraumkamera mitgearbeitet, mit der Sigmund Jähn, der gefeierte DDR-Kosmonaut, der erste Deutsche im All, flog. Mein Vater machte mir öfter deutlich, dass er Schwierigkeiten im Betrieb bekommen würde, wenn ich in der Schule oder später an der Uni widerspräche. Er habe mit seiner Händearbeit ohne SED-Mitgliedschaft seine berufliche Existenz geschaffen. Das soll ich doch nicht gefährden für ein kleines Stück Meinungsfreiheit. Es gehe schließlich um das Glück der ganzen Familie. Und so habe ich manches Mal den Mund gehalten, statt meine Meinung offen zu sagen. Und stand immer wieder vor der gleichen Frage: Anpassen oder widersprechen? Fast täglich musste ich mich entscheiden. Widersprechen, Nein sagen, das war eben nicht so einfach in der DDR. Man konnte nicht berechnen, was es für Folgen hatte, für einen selbst und vor allen Dingen für die Familie. Willkür, Sippenverfolgung, das System der Angst, dem konnte man sich nicht so einfach entziehen, selbst wenn man jung und leicht rebellisch war. Es braucht Anlässe. Manchmal außergewöhnliche Ereignisse, um die Angst zu verlieren. Der Schriftsteller Jürgen Fuchs hat dies das Ende einer Feigheit genannt. Meine Feigheit hatte ein Ende, als mein Freund Matthias Domaschk aus Jena im April 1981 in einem Verhör in der Stasi-Haft zu Tode kam. Er war gerade mal 23 Jahre alt. Der Tod von Mats, wie wir ihn nannten, war Einschüchterung und Ansporn zugleich. Und mein Mittel gegen die Angst hieß jetzt, keine faulen Kompromisse mehr. Hilfreich war dabei, dass mein Vater kurz zuvor Invalidenrentner wurde. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, auf seine berufliche Stellung Rücksicht nehmen zu müssen. Und so wurden meine Aktionen halt doch ein bisschen mutiger. Ich sagte meine Meinung nicht mehr nur in Diskussionen hinter verschlossenen Türen, sondern auf der Straße, mit öffentlichen Demonstrationen. Doch im September 82 zog die Stasi mich daraufhin aus dem Verkehr und verhaftete mich. Der Anlass: ein kleines polnisches Papierfähnchen an meinem Fahrrad mit dem Schriftzug der polnischen Gewerkschaft Solidarność. Das war für die Stasi Missachtung staatlicher Symbole. So hieß die angebliche Straftat, formuliert im Paragraphen 222 des Strafgesetzbuches der DDR. Es war naiv zu glauben, die DDR, die Machthaber, würden sich an die eigenen Gesetze halten. Sie interpretierten sie, wie sie wollten. Nach Monaten in der Einzelhaft war ich kurz vor dem Zusammenbruch. Die Stasi-Vernehmer drohten mir, dass ich meine 3-jährige Tochter ein paar Jahre nicht sehen werde. Als sie mir dann Fotos von ihr vorlegten, rollten meine Tränen. Die Stasi-Offiziere, die saßen daneben und amüsierten sich feixend. Ich hatte Glück, als ich im Gefängnis saß, weil öffentliche Proteste in Ost und West für meine vorzeitige Freilassung gesorgt haben. Sie haben mir neue Kraft gegeben. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn ich mein Strafmaß von 22 Monaten hinter Gittern hätte absitzen müssen. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft gehabt hätte, weiter aus dem System der Angst auszubrechen. Aber damals, frisch aus dem Gefängnis entlassen, mit der Unterstützung aus dem Westen, fühlte ich mich stark genug, weiterzumachen, zu widersprechen und meine Meinung auf die Straße zu tragen. Und das Entscheidende, ich war nicht allein. Ich hatte Freunde in Jena. Auch wenn viele weggegangen, viele ausgereist waren, es gab immer wieder neue Leute, die sich zusammengefunden haben. Und mit der Losung Schwerter zu Flugscharen, mit der wir dann im Mai 83 mit Freunden durch die Innenstadt von Jena gezogen sind, haben wir das deutlich gemacht. Wir waren wenige, aber wir waren trotzdem viele. 30, 40, das hat Kraft gegeben, wenn man da nicht alleine dastand. Eine Demonstration für Frieden und Abrüstung haben wir gemacht, gegen die eigentlich niemand was haben kann. Dennoch wurden wir von Stasi-Mitarbeitern geprügelt und unsere Plakate wurden zerrissen. Unabhängige Gedanken in der Öffentlichkeit wurden eben nicht geduldet. Kurze Zeit später, im Juni 83, schlug die Stasi wieder zu. Diesmal sperrte man mich nicht ein, sondern aus. Unter einem Vorwand wurde ich auf das Wohnungsamt bestellt. Dort teilten mir die Genossen vom Radastadt Jena mit, dass ich mit sofortiger Wirkung aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen sei und des Landes verwiesen werde. Den Rest des Abtransportes überließen sie der Polizei und den Männern von der Stadtsicherheit. Der Rat der Stadt, die Funktionsträger und die Mitläufer Hand in Hand mit den Sicherheitsorganen, wie das so schön hieß. In Hemd und Hose und mit Knebelketten gefesselt wurde ich zum Grenzbahnhof Probstzella an der Grenze zu Bayern gebracht. Mir gingen in diesem Moment viele Gedanken durch den Kopf. Ich will doch gar nicht weg. Das können die doch nicht so einfach mit mir machen. Und was ist mit meinen Eltern? Umringt von einer Horte Stasi-Mitarbeiter wollte ich wissen, warum diese Männer mich wie ein Stück Frachtgut in den Zug werfen. warum sie mich gegen meinen Willen aus der Heimat wegbringen. Weg von meinen Freunden, weg von meiner Familie. Ich fragte den Polizisten, der mich bewachte, was würden Sie dazu sagen, wenn das hier mit Ihrem Sohn gemacht würde? Eine Antwort bekam ich nicht. Stattdessen zog er die Knebelketten noch fester an. Und ich konnte nur noch schreien. Diesen Moment habe ich nie vergessen. Zwei Menschen in einer extremen Situation und dann diese Reaktion. Ich wollte erkennen, wie dieser Mensch denkt, der mir das antut. Und ob er noch fühlen kann, wie ein Vater, der seinen Sohn liebt. Mein Appell an seine Menschlichkeit aber hat ihn nur noch verhärtet. Er hat einfach dicht gemacht, wollte sich in diesem Moment der Verantwortung für sein Tun nicht stellen. Nur keine Schwäche zeigen, nicht daran denken, dass er jemandem Unrecht antut. Was ging in seinem Kopf vor? Warum hat er das getan? Warum hat er mitgemacht? Antworten auf die Fragen habe ich von den Polizisten nie bekommen. Ich weiß nicht, wo er ist, ob er noch lebt, ob er sich an diesen Moment erinnert. Aber ich weiß, dass die Antworten auf diese Fragen für mich auch heute und hier von großer Bedeutung sind. Denn es sind grundsätzliche Fragen. Den Anweisungen gehorchen oder menschlich sein, mitmachen oder verweigern. In der Diktatur waren die Konsequenzen des eigenen Handels nicht absehbar. Mein Handeln hatte drastische Konsequenzen, nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Weil sein Sohn seine Meinung nicht verschwieg und deswegen nicht nur im Gefängnis eingesperrt war, sondern auch noch außer Landes geworfen wurde, hat man meinem Vater sein Lebenswerk zerstört. Fußball, das war sein Leben. Als Leiter der Nachwuchsabteilung hatte er mit Herz und Leidenschaft den Fußballclub Karlsruher Sena mit aufgebaut. Das war für ihn ein Ersatz für den zerstörten Traum vom Fußballer, zerstört, als er im Zweiten Weltkrieg ein Bein verlor. Einst für seine Verdienste zum Ehrenmitglied Nummer 1 ernannt, wurde er einen Tag nach meinem Rauswurf in den Westen eiskalt aus dem Fußballclub geworfen. Für meinen Willen, mir in der DDR ein Stück Freiheit zu nehmen, mussten somit auch andere bezahlen. Als mir das bewusst wurde, habe ich mich schon gefragt, ob mein Weg des offenen Widerspruchs der richtige ist, ob die Freiheit der Meinung das wert ist. Und selbst heute denke ich manchmal, was hast du deinem Vater angetan? Warst du dabei zurücksichtslos? Kurz vor seinem Tod haben wir uns darüber ausgesprochen. Er hat sich bei mir entschuldigt, dass er damals bei der Biermann-Ausbürgerung mich beschimpft hatte. Er hatte mir vorgehalten, für so einen scheiß Liedermacher setzt du das ganze Glück der Familie aufs Spiel. Und ich gab zu, dass ich vielleicht manchmal nicht an ihn gedacht habe, an die Konsequenzen für ihn. Dort ansetzen, wo Menschen verletzlich waren, das hatte Methode bei den Machthabern in der DDR. SED und Stasi erzeugten ein Klima der Angst. Die Angst vor der Sippenverfolgung, sie war präsent in vielen Lebensbereichen und bestimmte das Handeln. War es verwerflich, dass mein Opa die DDR-Fahne vor seinem Haus aufgehängt hatte, nur weil er wollte, dass meine Mutter studieren durfte? Das hat mich zum Beispiel vor kurzem eine Erfurter Schülerin gefragt. Ich war überrascht und beeindruckt. Mit ihren 16 Jahren hatte sie genau den Finger in die Wunde gelegt. War das verwerflich? Was sagen Sie? Was ist noch okay in der Anpassung an die Verhältnisse? Wo ist Schluss? Wo geht man zu weit? Einfache Wahrheiten gibt es nicht. Und immer wieder stellen sich die gleichen oder ähnliche Fragen. Anpassen oder widersprechen, mitmachen oder verweigern. Wer verhält sich wie, in welcher Situation? Was ist mit dem jungen Abiturienten, der eingezogen wurde zum Wehrdienst, befehligt zu den Grenztruppen der DDR an die Staatsgrenze West? Arzt wollte er werden, wie sein Vater. Ich kenne viele solcher Leute aus meiner Schule, aus meinem Abiturjahrgang. Hätte er den Wehrdienst verweigern sollen? Verweigern und damit sein Medizinstudium verspielen? Die Karriere seines Vaters gefährden? Es wird schon nicht so schlimm werden, die Zeit als Grenzsoldat, dachte er. Das war die Hoffnung. Und es ist gut gegangen in diesen anderthalb Jahren. Das war die Bestätigung für den gegangenen Weg. Glück gehabt. Kein Flüchtling hatte sich den Grenzabschnitt ausgesucht, in dem der Abiturient Posten stand. Seine Bereitschaft zum Schießen, seine Bereitschaft zum Töten, sie wurde im Ernstfall nicht geprüft. Den Ernstfall aber haben Hunderte in den Zeiten der deutschen Teilung, in den Zeiten von Mauer und Stacheldraht erfahren. Den Ernstfall, dass ein Flüchtling und ein Grenzsoldat aufeinander trafen. Der eine hat geschossen und der andere war am Ende tot. Reicht es zu hoffen, dass der Flüchtling einen anderen Weg geht? Reicht es zu hoffen, dass der Zufall an einem vorbeigeht? Jeder trägt die individuelle Verantwortung für sein Handeln. Wie und an welcher Stelle er sich mit einem Unrechtssystem einlässt. Selbst wenn es die Norm ist, scheinbar Pflicht und viele es tun. Ja, die Angst, das war der Kitt der Diktatur. Das Mittel, das die Diktatur zusammenhielt. Die Angst oft nur vor kleinen Nachteilen. Und die Masse der Menschen passte sich den Regeln des herrschenden politischen Systems an. Sie wurde eben zu Mitmachern, zu Mitläufern. Ergebenheitsadressen an die SED gehörten zum Alltag wie das Zähneputzen. In den Schulen, an den Universitäten und auch in den Betrieben. Das ist halt so. Das war die gängige Formel. Diplomarbeiten, Doktorarbeiten und selbst Schulaufsätze wurden mit Zitaten des Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker garniert. Man bildete sich ein, dass man es müsste. Anpassen, obwohl man eigentlich dagegen war. Bei den Wahlen, die von der SED vorgegebenen Kandidaten der Nationalen Front auf einer Einheitsliste einfach abnicken, obwohl man sie gar nicht wählen wollte. Freie Wahlen waren das eben nicht. Aber protestieren wollte auch keiner. Für die meisten hieß es, Hauptsache nicht auffallen. Das könnte Nachteile bringen. Doch ich sage auch in der DDR konnte sich jeder Einzelne ein kleines Stück Freiheit nehmen, ohne einen zu hohen Preis dafür zu zahlen. Denn es kostete meist nicht das Leben, wenn man sich verweigerte. Aber der Preis, den man zahlen musste, er war eben nicht berechenbar. Zum Beispiel der einzige Kommilitone, der zu mir hielt bei der Abstimmung über meinen Rauswurf, konnte ohne Probleme weiter studieren und seinen Abschluss machen. Er musste nicht für seine Haltung bezahlen. Die Frage nach dem eigenen Verhalten in der Diktatur ist eine Frage von Werten, von Anstand und Gewissen. Und diese Vergangenheit aufzuarbeiten, heißt in der Gegenwart mit dieser Vergangenheit umzugehen und nicht so zu tun, als ob nichts gewesen sei. Vergessen oder verdrängen befreit nicht von der eigenen Verantwortung, egal wie lange es her ist. Deshalb ist es wichtig, dass sich jeder selbst hinterfragt, Jeder sollte für sich bewerten, wann er Ja oder Nein gesagt hat, wenn er sich angepasst hat oder widersprochen hat. Jeder kann selbst am besten bewerten, ob er auch anders hätte handeln können. Wo ist der Polizist, der die Knebelkette anzog? Wo sind die Studenten, die meine Exmatrikulation besiegelten? Wo sind die Sportfunktionäre, die meinem Vater das Lebenswerk zerstörten? Ich vermisse das Bekenntnis zur Biografie. Bei den Funktionären, aber auch bei den Mitläufern. Ich vermisse das Bekenntnis zur Verantwortung und das Hinterfragen des eigenen Handelns. Es geht nicht um Abrechnung oder Vergeltung, sondern es geht um Aufklärung. Es geht darum zu begreifen, wie Diktatur funktioniert. Es geht darum zu begreifen, warum es so lange gedauert hat, bis die Menschen die Angst verloren haben. Was ich stattdessen erlebe, ist oft die Beschönigung der Verhältnisse in der DDR, das Verdrängen des Geschehenen. Dabei kann der kritische Blick auf die eigene Biografie für jeden Einzelnen auch eine Chance sein. Ob privat oder im Beruf, in der Politik oder in der Wirtschaft, eine selbstkritische Reflexion kann befreien von der Last des damaligen Verhaltens. Die Auseinandersetzung mit dem Verhalten der Menschen in den Zwängen und Spielräumen der Diktatur ist bei der Aufarbeitung der DDR bisher viel zu kurz gekommen. Und vielleicht müssen wir alle auch mehr lernen, zuzuhören und nicht zu schnell zu verurteilen. Eine offene Diskussion über die Handlungszwänge in der Diktatur hat es bis heute nicht ausreichend gegeben. Die Akten der Staatssicherheit, der Geheimpolizei der DDR, sie sind eine wichtige Quelle, diese Zwänge zu beschreiben. Sie helfen auf dem Weg zur Erkenntnis, sie unterstützen die Aufklärung und machen es möglich, Verantwortliche zu benennen. Transparenz und Aufklärung sind der beste Weg, einen gesellschaftlichen Diskurs zu führen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und mit der Stasi-Unterlagenbehörde leistet sich unsere Demokratie eine einzigartige Institution zur Aufarbeitung der zweiten deutschen Diktatur, und das mit rechtsstaatlichen Prinzipien. Erkennen, wie es war, wie die zweite deutsche Diktatur funktioniert hat, das hilft, Demokratie zu gestalten. Die Stasi-Akten zeugen davon, wie Menschen das Selbstbestimmungsrecht genommen wurde, wie eingegriffen wurde in das Leben der Menschen, wie ihnen ein Teil ihrer Biografie gestohlen wurde. Und hinter jeder Akte steckt ein menschliches Schicksal. Das Stasi-Archiv in Berlin mit seiner schier unübersehbaren Menge an Akten ist ein Monument der Überwachung und Verfolgung von Menschen, aber auch ein Monument des Freiheitswillens von Menschen. Das Stasi-Unterlagenarchiv kann uns helfen, Antworten zu finden, Antworten, die uns auch Lebenshilfe hier und heute sein kann. Je besser wir Diktatur begreifen, umso besser können wir Demokratie gestalten. Anpassen oder widersprechen, das ist nämlich nicht nur eine Frage in der Diktatur. Jeder von uns muss im täglichen Leben diese Frage oft beantworten. Wann widerspreche ich meinem Chef und wann lasse ich es lieber sein? Lieber einen bequemen Weg gehen oder sich selber treu bleiben? Ja, wie entscheiden Sie täglich? Freiheit muss man sich nehmen, auch in der Demokratie. Auch in der Demokratie gibt es Mechanismen, die Anpassung fördern. Auch in unserem Land gibt es Situationen, in denen der Widerspruch schwerfällt. Und auch in der Demokratie gibt es Duckmäuser. Wenn ich an so manches Unternehmen und in so manche Behörde schaue, geht es bei vielen Leuten darum, möglichst keinen Ärger zu haben. Die Devise heißt, bloß nicht auffallen, bloß nicht zu weit aus dem Fenster hängen, lieber keine Verantwortung übernehmen und immer nach oben absichern. Viele denken, es ist besser, sich unterzuordnen, dann hat man seine Ruhe. Und so wird lieber im stillen Kämmerlein gemeckert, als sich zum Teil einer Lösung zu machen. Probleme offener benennen, offener diskutieren, um sie zu lösen, das täte auch dieser Gesellschaft gut. Im öffentlichen Leben, in der Wirtschaft und auch in der Politik. Mir wird auch in diesem Land zu wenig widersprochen. Natürlich kann man nicht alles ewig diskutieren. Aber wenn ich in die Politik schaue, da staune ich schon, was so alles einfach durchgewunken wird. Regieren, das heißt oft, die eigene Partei auf Linie zu bringen, statt Diskussionen zu fördern. Widerspruch wird mir zu oft einfach platt gemacht. Dabei ist es gerade wichtig, dass Politiker mit ihrem Widerspruch die Debatten bereichern. Egal ob beim Thema Euro, Rente oder Mindestlohn. Das Wort Streit ist leider zum Negativbegriff geworden. Zu oft wird Streit als Schauspiel für die Medien begriffen, bei dem einer gewinnt und der andere verliert. Zu oft wird der, der widerspricht, als Störenfried empfunden. Dabei ist doch gerade das kritische Hinterfragen, der Streit um die beste Idee, das Lebensblut der Demokratie. Auch wir Bürger und Wähler können uns fragen, ob wir nicht manchmal zu bequem sind und unsere Demokratie nicht genügend herausfordern. Sie lebt von unserem Engagement. Die Demokratie, die Herrschaft des Volkes, ist so lebendig wie das Volk selbst. Und dazu braucht sie freie, mündige Bürger. Gerade mit Blick auf die nächste Generation ist es wichtig, das Demokratiebewusstsein zu stärken. Und ich denke, dass gerade die Beschäftigung mit der Unfreiheit für die jungen Leute ein hilfreicher Kompass ist, den Herausforderungen unserer Zeit besser zu begegnen. Ich bin häufiger an Gymnasien und spreche mit Schülern über die DDR und die Stadtsicherheit, über die Unfreiheit in der DDR, über Freundschaft und Verrat, widersprechen oder mitmachen. Ja, das sind auch Themen ihres Alltags. Schnell sind wir dann bei aktuellen Themen. Und die Schülerinnen und Schüler sprechen mit mir über die viel diskutierte NSA-Überwachung oder über möglichen Datenmissbrauch bei Facebook. Die Sammelwut einer Geheimpolizei in einer kommunistischen Diktatur legt für sie den Gedanken an Facebook nahe. Warum sammelt Facebook und was bedeutet das? Die Schüler setzen das nicht gleich, aber sie formulieren ihre Ängste. Die Geheimpolizei, die Diktatur in der DDR, ist ein abschreckendes Beispiel. Es macht sie sensibel für die Gefahren, die in den großen Datenmengen liegen, die sie heute selber produzieren. Und es macht sie bereit, genauer hinzuschauen, was mit ihren Daten geschieht und sich im Zweifelsfalle gegen Datenmissbrauch zu wehren. Ja, es ist gut, wenn wir unsere Gesellschaft einer Prüfung im Spiegel der Diktatur unterziehen. Das schärft die demokratischen Sinne. Aufklärung hat kein Verfallsdatum. Wer Unfreiheit klar vor Augen hat, kann Gefahren für die Freiheit besser erkennen. Wer den Unrechtsstaat begreift, kann den Rechtsstaat besser schützen. Und gerade weil wir heute in Freiheit und Selbstbestimmung leben können, ist es hilfreich, sich in der Erinnerung zu vergegenwärtigen, wie kostbar diese Güter sind. Der Blick zurück in die Vergangenheit, der Blick zurück auf den 17. Juni 1953 und seine Folgen, der Blick auf das Leben in der Diktatur, er kann helfen, den Wert von Freiheit und Selbstbestimmung besser zu schützen und zu schätzen. Vielen Dank.